Deutschlandfunk, Medias Res.
Im Studio ist Martin Krebers. Guten Tag. Der Mitteldeutsche Rundfunk hat auf den ersten Blick wenig gemeinsam mit dem Kölner Stadtanzeiger, da der beitragsfinanzierte MDR und dort die Traditionszeitung aus dem Dumont Verlag. Und doch haben sie etwas gemeinsam. Beide müssen nämlich kräftig sparen. Beide bauen Stellen ab. Wir schauen uns die Fälle an und fragen uns ganz grundsätzlich, kann man mit Journalismus noch Geld verdienen? Beim Kölner Stadtanzeiger sind massive Kürzungen geplant. Wir haben schon in der letzten Woche kurz dorthin geschaut. Das Ratgeberressort soll gestrichen werden, Stellen werden abgebaut. Die Inhalte dort holt man sich in Zukunft von externen Dienstleistern. Christoph Sterz aus unserer Medienredaktion über eine Kölner Regionalzeitung, deren Krise beispielhaft ist für deutsche Zeitungsverlage.
11 gemütliche Cafés für uselige Regentage, Familienstreit ums Erbe, Erlebnisse aus dem Alltag einer Kölner Hebamme. Das sind Themen, um die sich die Journalistinnen im Ressort Ratgebermagazin Freizeit des Kölner Stadtanzeigers kümmern. Aber nicht mehr lange, denn der Verlag will alle 10 Redakteurinnen entlassen. Die entsprechenden Inhalte sollen ab Juli von externen Dienstleistern außerhalb von Köln kommen. Eine Entscheidung, die intern für große Empörung sorgt, erzählt ein Redaktionsmitglied, das nicht mit eigener Stimme im Radio zu hören sein möchte.
Als Begründung wird genannt, dass sich der Stadtanzeiger mehr aufs Lokale und Regionale konzentrieren soll. Aber genau das macht das Ressort ja. Gerade auch digital, mit Freizeittipps, Restaurantkritiken, den schönsten Kölner Parks und so weiter. Deshalb verstehen wir die strategische Entscheidung dahinter überhaupt nicht.
Neben der Freizeitredaktion sollen auch noch 3 weitere Mitarbeiter entlassen werden, die bisher Texte manuell korrigiert oder Bilder bearbeitet haben. Ihre Aufgaben soll zum Teil durch künstliche Intelligenz übernommen werden. Von den geplanten Entlassungen haben die Betroffenen erst kurz vor einer ebenfalls kurzfristig anberaumten Versammlung erfahren. In einem offenen Brief von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Kölner Stadtanzeigers ist die Rede von, Zitat, noch nie erlebter menschlicher Kälte. Der Betriebsrat spricht in einem internen Schreiben von Wut und Schockwellen in den Redaktionen und verweist darauf, dass das Freizeitressort digital sehr erfolgreich und beliebt bei den Userinnen und Lesern sei. Öffentlich äußern will sich kaum jemand. Das Misstrauen gegenüber dem eigenen Verlag scheint groß zu sein, wohl auch wegen eines Falls bei der Süddeutschen Zeitung. Dort hatte die Geschäftsführung versucht, mit technischen Mitteln, zum Beispiel mit dem Auslesen von IP-Adressen, einen Informanten in der Redaktion ausfindig zu machen, der oder die Interna weitergegeben hatte. Das Vorgehen bei Dumont in Köln wirke nervös und aktionistisch, meint Volkmar K., der NRW-Geschäftsführer der Journalistengewerkschaft DJV. Vor allem sende das ein verheerendes Signal an die ganze Zeitungsbranche.
Es ist ein Signal nach dem Motto, wir haben nichts gelernt. Wir sparen am Personal. Wir sparen am redaktionellen Personal. Und das zeigt, glaube ich, jedes gute journalistische Startup. Das zeigen all die Projekte, die in den letzten Jahren funktionieren, dass man mit gutem Journalismus, und dafür braucht man gute Leute und ausreichend gute Leute, dass man da langfristig in die Monetarisierung auch kommt.
Schon im vergangenen Herbst hat der Kölner Stadtanzeiger seinen Chefredakteur verloren, dann auch noch seinen Stellvertreter und den Verantwortlichen für die digitale Fortentwicklung. Der Verlag selbst lässt einen langen Fragenkatalog unserer Redaktion unbeantwortet und schickt stattdessen 2 offizielle Stellungnahmen. Darin ist die Rede von Kosten- und Ressourceneffizienzen, dem Fokus auf lokaler und regionaler Berichterstattung und dem Plan, die eigene Online-Seite ksta.de auch wirtschaftlich zum Erfolg zu führen. Dafür wird auch die Digitalredaktion umgebaut. Die bekommt einen neuen Chef, und zwar keinen Journalisten, sondern einen Produktmanager. Das begründet Thomas Schulz-Homberg, CEO der Kölner Stadtanzeiger Medien, im Schreiben des Verlags so.
Aus dem bislang rein redaktionell betriebenen ksta.de wird somit ein noch stärker nach Business KPI ausgerichtetes Produkt, bei dem die 360-Grad-Monetarisierung der NutzerInnen im Fokus steht. Gleichzeitig ist das Ziel, das Portal künftig vollumfänglich nach den Interessen der LeserInnen zu individualisieren.
Es dürfte also in Zukunft noch wichtiger werden, welche Artikel Online-Abos bringen oder viele Klicks und damit Werbeerlöse. Auch diese neue Strategie des Verlags stößt intern auf wenig Gegenliebe, zeigt der offene Brief aus der Redaktion.
Es ist zu befürchten, dass künftig über Entscheidungen im Rathaus oder gar wichtige Minderheitenthemen digital nicht mehr berichtet wird. Mit dem absehbaren Aus der Printausgabe verschwinden diese Berichte dann komplett aus Köln und der Region.
Ob das wirklich so kommt, dürfte aber nicht nur die Menschen im Rheinland interessieren. Denn digital scheint nicht nur beim Kölner Stadtanzeiger bisher zu wenig Geld zusammenzukommen, um die hohen Auflagenrückgänge der Printzeitung und die eingebrochenen Werbeerlöse aufzufangen. Deshalb werden auch die anderen Zeitungsverlage sehr genau nach Köln schauen, ob der geplante Umbau funktioniert oder, wie von vielen in der Redaktion befürchtet, nach hinten losgeht.
Christoph Sterz berichtete, die Hiobsbotschaften aus den Verlagshäusern, die häuften sich in den letzten Tagen. Neben dem Kölner Stadtanzeiger will oder muss auch die Süddeutsche Zeitung Stellen abbauen. Sorge hat die Belegschaft auch beim Regionalzeitungsriesen Funke Medien. Der Verlag ist inzwischen nicht mehr tarifgebunden und nun fürchtet man, dass das Gehaltsgefüge nach unten geschraubt wird. Alles keine guten Signale für einen starken und unabhängigen Journalismus. Christopher Buschow beobachtet diese Medienkrise. Er ist Professor für digitalen Journalismus an der Hamburg Media School. Ich habe ihn heute Mittag zunächst gefragt, ist Journalismus ein Auslaufmodell?
Nein, das hoffe ich nicht und das sehe ich auch nicht so. Denn wir bilden an der Hamburg Media School Studierende aus, die eine Zukunft im Journalismus haben wollen und diese gestalten wollen. Und daran arbeiten wir mit. Und das finde ich sehr, sehr wichtig. Warum es kein Auslaufmodell ist? Wir brauchen soliden, qualitätsvollen Journalismus, um den Diskurs in der Gesellschaft zu gestalten. Und ich glaube, dass der Innovationsweg auch noch nicht zu Ende gegangen ist. Das heißt, wir, glaube ich, können noch vieles ausprobieren und viele Pfade öffnen, die den Journalismus auch in eine gute Zukunft bringen. Ein Beispiel, ich war jetzt gerade auf dem International Journalism Festival in Perugia, der größten Veranstaltung für Innovatorinnen und Innovatoren im Journalismus weltweit. Und dort habe ich sehr, sehr viele vielversprechende Perspektiven kennenlernen können, Produkte weltweit, die sich gut tragen, die gut funktionieren. Und ich bin hoffnungsfroh, dass wir das auch in Deutschland hinbekommen.
Für viele Verlage scheint es aber eher ein lästiger Kostenfaktor als ein attraktives Investment zu sein.
Ja, insbesondere die etablierten Häuser sind natürlich in einer fundamentalen Transformationssituation. Es gibt natürlich verschiedene Wege, damit umzugehen. Aus meiner Sicht sind Konsolidierung, Stellenabbau, Budgetkürzungen der falsche Weg. Man muss jetzt investieren. In dieser Transformationssituation gilt es zu investieren, Digitalisierungsoffensiven zu machen, umzustellen auf neue Produkte, auf neue Geschäftsmodelle. Und hier würde ich mir tatsächlich noch einen stärkeren Innovationsgeist wünschen.
Ja, die Verlage tun das ja nicht. Sie entlassen ja, sie investieren zumindest nicht ins Personal. Dort streichen sie Stellen. Einige haben wir genannt, die Süddeutsche Zeitung, der Kölner Stadtanzeiger. Ist das klug?
Aus meiner Sicht ist das nicht klug, denn es geht jetzt darum, mit neuen Modellen nach vorne zu gehen. Und ich meine, wir sehen das ja auch. Das geht vielleicht jetzt ein bisschen unter in diesen Krisennachrichten, die wir hören. Aber wenn Sie zum Beispiel in die Prignitz schauen und dort sehen, dass Matzak dort in die Umstellung von einem Print auf ein Digitalprodukt investiert, dann ist das, glaube ich, ein wichtiger Schritt für Regionaljournalismus in die digitale Welt zu holen. Also wir haben auch diese Geschichten, wo etwas vorangeht und wo auch neue Produkte gestaltet werden, wo versucht wird, die Zukunft für den Journalismus zu entwickeln. Ich würde mir aber in der Tat wünschen, dass wir das an mehr Stellen sehen.
Das Kernproblem der Verlage ist ja, dass das Printgeschäft viel lukrativer war als das Digitalgeschäft bis heute ist. Wird sich das jemals ändern?
Das Geschäft, wie das Printgeschäft, war natürlich ein Schöpfen aus Goldgruben oder eine Lizenz zum Gelddrucken, wie man gerne gesagt hat im vergangenen Jahrhundert. Dieses Geschäft wird so nicht wiederkommen, das ist richtig. Denn wir haben natürlich ganz viele Treiber. Der Anzeigenmarkt ist zunehmend digitalisiert und geht zu den Organisationen, die die Aufmerksamkeit für Werbung besser organisieren können, sprich Google, Meta. Wir haben natürlich die Situation, dass die Zahlungsbereitschaft für digitalen Journalismus in Deutschland noch eher unterentwickelt ist und wir hier auch neue Modelle brauchen, um weitere Zahlungsbereitschaften zu heben. Hier, glaube ich, ist auch ein Innovationsfeld noch, wo noch zu wenig gemacht wird, zu wenig kooperiert wird, zu wenig versucht wird, neue Nischenprodukte zu entwickeln. Hier liegen also, glaube ich, potenzialreiche Zukunftsfelder. Aber in der Tat, das Printgeschäft war schon ein außerordentlich lukratives und diese Renditen werden aller Voraussicht nach nicht zurückkommen.
Nennen Sie uns mal eine kluge Idee, die Sie aus diesem Journalismusfestival in Perugia in Italien mitgebracht haben.
Also ich fand sehr beeindruckend, wie in Manchester ein neues Lokalmedium entstanden ist. The Mill, Newsletter basiert, rein digital. Es adressiert dort Zielgruppen, hat mittlerweile schon 40.000 Abonnentinnen und Abonnenten erreicht, obwohl es erst 2021 gestartet ist, und baut dort wirklich eine neue Community auf. Viel stärker auch orientiert auf die Bedürfnisse, die die Menschen vor Ort haben, die Informationsbedürfnisse, die Orientierung, die sie benötigen vor Ort. Also gewissermaßen als Unterstützer vor Ort mit regionalen, lokalen Nachrichten zu helfen. Ich glaube, diese Interessen der Nutzenden noch stärker ins Zentrum zu stellen, darum journalistische Angebote zu bauen. Das ist ein Erfolgstreiber. Das zeigen dort auch Projekte wie The Daily Maverick aus Südafrika oder Zetland aus Dänemark, die ähnlich vorgehen. Die Nutzenden ins Zentrum der Überlegungen stellen und für sie Produkte entwickeln, journalistische Angebote schaffen, die in der Lage sind, ihnen im Alltag zu helfen, ihnen Informationsvorsprünge zu verschaffen und auch eine Community aufzubauen. Ich glaube, all das ist wichtig.
Schaffen denn die Verlage, die Medienhäuser das aus eigener Kraft, oder hat der Staat eine Verantwortung?
Die Transformationsherausforderung ist gewaltig. Ich sehe aktuell nach vielen jahrelangen Diskussionen keine Perspektive für eine staatliche öffentliche Journalismusförderung, so sehr ich mir gewünscht hätte, dass es hierfür eine Perspektive gegeben hätte. Denn ich glaube, dass es essentiell ist, und viele europäische Nachbarländer investieren ja auch in die Transformation des Journalismus, unterstützen mit Innovationsförderung. Wir tun das in Deutschland nicht oder nur sehr begrenzt auf Länderebene. Hier würde ich mir eine stärkere Rolle wünschen, übergangsweise als Transformationshilfe in die digitale Welt. Denn in der Tat, die Herausforderungen, die sind ja erheblich, diese Transformation voranzutreiben. Die Verlage müssen Beidhändigkeit organisieren. Sie müssen das bestehende Printgeschäft möglichst gut organisieren. Und gleichzeitig müssen sie eben in der neuen digitalen Welt neue Angebote aufbauen. Das ist schon herausfordernd. Und da könnte die öffentliche Hand mit einer Innovationsförderung übergangsweise helfen. Nur ich glaube, dass diese Diskussion in dieser Legislatur nicht mehr Fahrt aufnehmen wird.
Was glauben Sie denn, wie lange dieser Transformationsprozess noch dauert mit all den Opfern, die das kosten wird?
Ja, das ist schwer zu sagen, aber die Frage ist ja, wann sozusagen tragen sich die meisten Printzeitungen nicht mehr? Und bei der Zustellung haben wir ja schon vor einigen Jahren Studien gesehen, die davon ausgegangen sind, dass die Zeitungszustellung, also der gedruckten Zeitung, in vielen Regionen, vielen Kreisen schon nächstes Jahr nicht mehr profitabel sein wird. Und deshalb werden wir immer mehr Umstellungen sehen. Von Tageszeitungen werden Wochenzeitungen werden. Wir werden Produkte sehen, die komplett auf digital umstellen in manchen Verbreitungsgebieten. Und ich denke, ja, um 2030 herum ist die Frage, ob Printzeitungen überhaupt noch funktionieren können, auch wegen der hohen Druckkosten, der hohen Zustellkosten, der fehlenden Zustellerinnen und Zusteller, all diese Herausforderungen. Und dann wird es notwendigerweise so sein müssen, dass man digitale Produkte in petto hat, die auch junge Menschen abholen. Denn machen wir uns nichts vor, Regionaljournalismus ist auch für Menschen ab 30 Jahre interessant, die anfangen, sesshaft zu werden, die sich an einem Ort vielleicht eine Familie aufbauen, und die haben Informationsbedürfnisse, die es zu adressieren gilt, und darum kann man kluge digitale Produkte bauen. Das zeigen ja die internationalen Beispiele, die ich auch genannt habe.
Sagt Christopher Buschow, Professor für digitalen Journalismus an der Hamburg Media School, zur Krise vieler Verlage. Sparen und Stellenabbau, den gibt es aber längst auch im beitragsfinanzierten öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Dazu gleich mehr. Uhr, gleich 49 Minuten. Sie hören den Deutschlandfunk. Sparen müssen nicht nur die privatwirtschaftlichen Verlage, sondern auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Damit nicht genug. Der Mitteldeutsche Rundfunk hat angekündigt, in den nächsten Jahren fast 300 Stellen abzubauen und kräftig zu streichen, auch im Programm. Alexander Moritz ist unser Landeskorrespondent in Sachsen. Ich habe ihn gefragt, wie ist denn der MDR in diese Schieflage geraten?
Ja, der MDR hat das Problem, dass alle ARD-Sender haben. Die KIF hat den angemeldeten Finanzbedarf so nicht anerkannt. Deswegen ist weniger Geld da. Dazu kommt, dass der MDR seit Januar das Mittagsmagazin für das ARD-Fernsehen produziert. Mindestens 6 Millionen Euro im Jahr kostet das den Sender. Und dann gab es in der Vergangenheit Kritik auch an teuren Unterhaltungssendungen, die der MDR produziert, namentlich die Schlagershows mit Florian Silbereisen. Da will der Sender jetzt offenbar deutlich sparen. Auch die komplette Streichung der Silbereisen-Shows steht zur Debatte.
Das ist ein Streichposten. Was hat der MDR sich ansonsten vorgenommen, um Geld zu sparen?
Ja, an vielen Stellen gleichzeitig streichen, anders geht es nicht. So hat es der MDR-Intendant Ralf Ludwig vor vergangene Woche bei einer Mitarbeiterversammlung angekündigt. 40 Millionen Euro im Jahr müsse der Sender sparen bis 2028. Dafür will der Intendant unter anderem Büros auflösen, um Mietkosten zu sparen. Außerdem soll bei der technischen Verbreitung gespart werden. Zum Beispiel das wenig genutzte digitale Antennenfernsehen DVB-T2 soll abgeschaltet werden. Am größten werden die Einschnitte aber beim Personal und den Ausgaben für das Programm. Jeweils fast 12 Millionen im Jahr sollen gespart werden. Einerseits durch einen Einstellungsstopp. Ab Anfang Juli sollen frei werdende Stellen nicht mehr nachbesetzt werden. Bis 2028 will der MDR so fast 300 feste und freie Mitarbeiter loswerden. Das entspricht etwa 8% der 3600 Beschäftigten. Volontariate soll es auch nur noch alle 2 Jahre geben. Die Zahl der journalistischen Ausbildungsplätze soll damit halbiert werden. Im Fernsehprogramm sollen Sendungen wegfallen. Kontrovers daran ist vor allen Dingen, dass das besonders zulasten investigativer Formate gehen soll. Das wöchentliche Politikmagazin Exakt beispielsweise soll nur noch halb so viele Sendungen im Jahr produzieren können wie bisher. Zusätzlich sollen 10 politische Reportagen im Jahr wegfallen und das ausgerechnet im Jahr der Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen.
Wie reagieren denn die Mitarbeitenden auf die Pläne?
Da ist große Verunsicherung zu spüren bei den Menschen, mit denen ich gesprochen habe. Besonders in der Rechercheredaktion, da sorgen die Pläne für Unverständnis nachvollziehbarerweise. Viele hier sind freie Journalistinnen und Journalisten und langwierige Recherchen sind im Verhältnis zum Aufwand sowieso nicht besonders gut bezahlt. Sie fürchten nun, dass sie weniger Aufträge bekommen, weniger arbeiten und weniger verdienen am Ende auch. Die Gewerkschaften beklagen, hier werde an der falschen Stelle gespart. Die Journalismusgewerkschaft DJV spricht von, Zitat, Sparexzessen des neuen Intendanten. Der entgegnet aber, es gehe gar nicht darum, bei der Investigation zu kürzen, sondern er wolle nur Doppelstrukturen abbauen, ohne genauer zu erklären, was er damit meint. Das Ganze ist erstmal ein Plan, wird sicherlich auch noch Thema werden bei der nächsten Sitzung des Rundfunkrats Anfang Mai. Der muss dem Finanzkonzept nämlich zustimmen.
Was plant denn der MDR für den Fall, dass tatsächlich keine Beitragserhöhung kommt?
Das ist ja eine reale Option, nachdem mehrere Ministerpräsidenten angekündigt haben, sie würden einer Erhöhung des Beitrags nicht zustimmen. Gerade auch nochmal bei den Mitteldeutschen Medientagen in Leipzig vergangene Woche hat der sächsische Medienminister Oliver Schenk das bekräftigt. Sachsen will erst Reformen und dann einen neuen Rundfunkbeitrag. Wörtlich sagte Schenk auf der Veranstaltung, eine Erhöhung zum 1. Januar 2025 ist völlig ausgeschlossen. Daraufhin wurde ihm vorgeworfen, mit diesem Vorgehen gegen das verfassungsrechtlich geprüfte Verfahren zu verstoßen. Und MDR-Intendant Ludwig hat angekündigt, wenn die Länder den Beitrag tatsächlich nicht entsprechend der KEF-Empfehlung erhöhen, dann werden die ARD-Sender wohl wieder vor das Bundesverfassungsgericht ziehen und der MDR eben auch.
Und für zusätzliche Unruhe beim MDR sorgt dann auch noch der Rückzug des bisherigen Programmdirektors Klaus Brinkbäumer. Warum?
Ja, der frühere Spiegel-Chefredakteur Brinkbäumer, der war erst vor 3 Jahren zum öffentlich-rechtlichen Sender nach Leipzig gewechselt, ist dort aber nie wirklich richtig angekommen. Das sagen Mitarbeiter, das sagt auch er selbst. Und Ende des Monats gibt Brinkbäumer nun seinen Posten als Programmdirektor auf. In einer Mail an seine Mitarbeiter begründet er das so, dass er wieder mehr journalistisch arbeiten wolle, zum Beispiel als Experte für Außenpolitik im Programm des MDR, sich aber auch, Zitat, Buchprojekten und Kolumnen zuwenden will, also mutmaßlich außerhalb des MDR. Das klingt so ein bisschen nach Selbstverwirklichung, als wolle er vor allem als selbstständiger Journalist arbeiten. Allerdings, und das ist eben das, was die Unruhe hervorruft, offenbar weiterhin auf dem Gehaltszettel des MDR. Denn Brinkbäumer wird zwar nicht mehr als Programmdirektor arbeiten, aber offenbar weiterhin sein Direktorengehalt bekommen. Das sind immerhin knapp 220.000 Euro im Jahr. Darüber hatte zuerst das Medienportal Übermedien berichtet. Die Pressestelle des MDR will das weder bestätigen noch dementieren. Von einer Auflösung des Vertrags ist aber nicht die Rede. Also kann man schon daraus schließen, dass der Vertrag weiterläuft. Das sorgt angesichts der Sparpläne bei vielen im Sendern dann doch für Kopfschütteln. Andere, mit denen ich gesprochen habe, sehen es etwas pragmatischer. Die sagen, naja, Herr Brinkbäumer hat Anspruch aus dem laufenden Vertrag auf das Geld. Eine Abfindung wäre auch nicht billiger und immerhin will er noch was Produktives tun. Also beispielsweise die Fernsehtalkshow Riverboat mit moderieren und da spart der Sender dann ein paar Honorare für freie Moderatoren ein.
Danke an unseren Landeskorrespondenten in Sachsen, Alexander Moritz. Der MDR muss sparen und Stellen abbauen. Was auch immer Ihnen auffällt oder Sie irritiert im Radio, im Fernsehen, im Netz, schreiben Sie uns an nachredaktionsschluss@deutschlandfunk.de. Wir machen aus Ihrer Frage oder Ihrer Kritik gerne eine ganze Sendung. Immer freitags, kurz im Radio und lang als Podcast. Dominik Hake ist etwas aufgefallen, der hat das so gemacht. Er findet, dass der Osten eben nicht der Osten ist und oft viel zu pauschal und zu düster in den Medien dargestellt wird. Diese und alle weiteren Folgen von Nach Redaktionsschluss finden Sie in der DLF Audiothek App. Und jetzt kommt Johanna Treblin. Auch der ist etwas aufgefallen, allerdings braucht sie keine ganze Sendung dafür. Ihr genügen 1,5 Minuten.
Medias Res.
Warum sollte der jugoslawische Geheimdienst einen einfachen Frankfurter Geschäftsmann ermorden? Ein Familienvater mit 5 Kindern.
Die Appelle des Familienvaters an die Hamas hingegen dürften wirkungslos sein.
Der Familienvater zeigte sich auch heute bescheiden.
Außerdem hatte der Familienvater
eines 31-jährigen Familienvaters,
ein Zahnarzt und Familienvater,
der Familienvater,
sagen und meinen. Der Sprachcheck.
Was haben Robbie Williams, Johann Sebastian Bach und ein 38-jähriger Mörder aus Ulm gemeinsam? Alle drei werden in Medien als Familienvater bezeichnet. Und warum auch nicht? Alle drei sind oder waren Väter und Teil einer Familie. Doch was unterscheidet den Familienvater vom Vater? Laut Duden ist es die besondere Fürsorge für seine Familie. Die Familienmutter kennt der Duden übrigens auch. Im Sprachgebrauch spielt sie aber praktisch keine Rolle. Ihre Fürsorge wird als selbstverständlich erachtet. Man muss es nicht extra betonen. Wenn ein Mörder, der seine Frau und Tochter getötet hat, Familienvater genannt wird, soll es die Schwere seiner Tat betonen. Nicht nur ein Mann, ein Familienvater hat seine Frau und Tochter getötet. Ein Mord aber ist immer schlimm und das Gegenteil von Fürsorge. Wer vom Familienvater spricht, transportiert die Idee des Familienoberhaupts, die längst der Vergangenheit angehören sollte. Streichen wir das Wort lieber aus unserem Repertoire und sagen einfach Vater oder Mann.
Sagen und meinen. Der Sprachcheck bei Medias Res.
Johanna Treblin. Und das war das Medienmagazin Medias Res zum Wochenstart. Carsten Huck übernimmt mit dem Büchermarkt. Darin stellen wir Ihnen eine Biografie über Joan Didion vor, eine der prägendsten Essayistinnen und Stilikonen der letzten Jahrzehnte. Vor 3 Jahren ist sie gestorben. Wir tauchen noch einmal ein in ihr Schaffen. Mein Name ist Martin Krebers. Ich wünsche Ihnen einen schönen Montagnachmittag im Deutschlandfunk.